mich ermutigen das so, wenn wir miteinander vorwärts gehen und auch in der Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sein können. Und wie man so schön gesehen hat, wir sind nicht allein am Dienen oder so, sondern Jesus will uns als ein Team brauchen, als seine Gemeinde, als sein Lieb, dort zu wirken, wo er uns anstellt. Und auch für mich jetzt als Pastor ist es so etwas Schönes, wenn ich sehe, wie wir wirklich miteinander unterwegs sind und ich einfach ein kleiner Teil dabei sein und darf auch beitragen. Und ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt eine Predigt weitermachen über Jesus. Es tut so gut, über Jesus nachzudenken und einfach auf ihn zu schauen, weil ich merke immer wieder neu, wie es nicht einfach um eine Theorie geht oder um eine Religion oder um ein Lehrgebäude, sondern es geht um den lebendigen Gott, der mit mir eine Beziehung hat, der mir nahe ist. Und das fasziniert mich so unglaublich. Als Einstieg für das Thema heute, ich habe so ein bisschen vor Augen, unser jüngster Sohn, der wird das erste Mal dabei sein, er ist ein bisschen nervös schon. Wir haben mit ihm geübt, selten im Garten. Und ich habe mich selber zurückerinnert, als ich das allererste Mal ins Sommerlager gegangen bin. Ich mag mich sehr gut erinnern, ich war auch noch klein gewesen. Aber besonders mag ich mich auch noch an ein Weekend erinnern. Das erste Weekend, wo ich mit den Jungs schon mitgegangen bin. Und ich war dort wahrscheinlich auch recht nervös gewesen. Und meine Eltern, die haben gewusst, einer von diesen Leitern, den sie auch gut gekannt haben, der wird sicher gut für mich schauen. Und sie haben mir gesagt, als kleiner Philemon, wenn du dort bist, wenn irgendetwas ist, dann gehst du zu dem Leiter hin. Er schaut dann für dich. Er ist für dich da. Und ich mag mich erinnern, was wir da gemacht haben. Wir sind gut abseilen. Das habe ich also wahnsinnig krass gefunden in dem Alter. Und ich weiss auch noch, wir sind durch den Wald durchgezogen. Ein Wespe hat mich gestichen und so eine riesige Backe in dem Weekend. Aber etwas mag ich mich auch noch besonders erinnern. Und zwar an einem Abend, wo es dunkel war, war es irgendwie ein Abendprogramm gewesen, und der kleine Philemon hat plötzlich aufs WC müssen. Und hat aber Angst gehabt, um in den Wald hineingehen, weil es ja dunkel war. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, meine Mami hat gesagt, der Leiter schaut für mich. Dann bin ich zu ihm angegangen und gesagt, du, so halt wie es ist. Und er hat, glaube ich, zuerst ein bisschen schief geschaut, aber ist nachher mit mir mitgekommen und hat mich begleitet bis zum Waldrand und ich konnte dann hineingehen und erledigen, was nötig war. Und ich war so froh gewesen in dem Moment, dass jemand einfach für mich da ist. Und wenn wir heute über Jesus nachdenken, dann ist das so die Story, die mir in den Sinn gekommen ist. Jesus ist einfach jemand, der da ist. Wie gut, dass wir jemanden haben, egal was ist. Er ist einfach für uns da. Wir sind auch unterwegs mit dem Thema Jesus. Ich habe das versucht, da mal so ein bisschen überblicklich darzustellen. Wir haben eigentlich gestartet am Anfang beim Kreuz mit dem Roland Hartmeier. Er hat uns in zwei Predigten so gut gezeigt, was alles da passiert ist am Kreuz bei Jesus, was Jesus gemacht hat. Gewaltig. Und dann als nächstes haben wir darüber nachgedacht, Jesus ist nachher da gewesen, im Grab. Und verstanden, das ist seine Jünger erschienen. Und dann hat er sie beauftragt. Jetzt geht hin in die ganze Welt. Vielleicht magst du dich an den letzten Sonntag erinnern, unsere Missionsgottesdienste so eindrücklich, wie wir haben mit reingenommen werden in die Sendung. Und dann ist es aber weitergegangen. Jesus ist ein paar Tage mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Irgendwann hat er sie geholt, kommen da auf den Berg. Und dann ist er einfach in der Wolke verschwunden. Er ist entrückt worden und ist quasi weg gewesen. Und das ist so die Situation, wo wir heute auch drin sind. Jesus ist nicht sichtbar auf dieser Welt irgendwo am Rumlaufen. Man kann ihn nicht irgendwo besuchen gehen, in Jerusalem oder weiss auch nicht wo. Und trotzdem irgendwie eine ganz spezielle Situation. Jesus hat über diese Situation gesagt, das ist noch spannend, wenn ich das lese im Johannes 14, das ist jetzt noch gäbe, ich habe heute ein paar verschiedene Bibelstellen, die ich lese. Wenn ihr Bibel dabei habt, nehmt sie führen. Man muss ein bisschen schnell sein, aber man kann das ja auch nachher im YouTube-Livestream nochmal durchschauen, wenn man es durchgehen will. Oder wenn man daheim ist und das online schaut, kann man ja auch schnell Pause drücken. Das ist jetzt ein Vorteil für die nicht da sind. Im Johannes 14, Vers 18 bis 19, dort redet Jesus mit den Jüngern genau über den Moment. Und jetzt sagt er ihnen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich dachte, hä? Jetzt geht das, erzählt er, wie er geht und sagt, ich lasse euch aber nicht verweisen, ich komme wieder zu euch. Hä, was soll das sein? Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Okay, das ist klar. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Irgendwie ein Geheimnis, das da Jesus ankündigt. Sie werden ihn nicht mehr sehen, die Welt wird Jesus nicht mehr sehen, aber die Jünger auf irgendeine Art und Weise schon. Oder ganz eindrücklich, um das auch den Jüngern schon voraussagen, hat Jesus ihnen gesagt, in dem letzten Moment, in Matthäus 28, 20, hat ihnen den Auftrag gegeben, hat sie gesendet in die Welt und dann hat er gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage und bis ans Ende der Welt. Manchmal denke ich, dass das irgendwie ein Geheimnis ist, das wir nie ganz verstehen können. Der Mathematiker, der Französisch, der Blaise Pascal, hat mal gesagt, es gibt Sachen, die kann der Verstand nicht verstehen, aber das Herz schon. Das Herz kann verstehen, was der Verstand nicht versteht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Jesus sagt, ich gehe weg, aber auf irgendeine geheimnisvolle Art und Weise bin ich da. Und vielleicht hast du ein gewaltiges Intellekt und kannst das in deinem Kopf absolut genial nachvollziehen. Aber ich glaube, am Schluss ist es etwas, was wir vor allem mit dem Herzen verstehen müssen. Wo unser Denken übersteigt. Dass Jesus sagt, hey, ich bin da. Ich bin jetzt da. Es erinnert mich auch an Gott im Alten Testament, den Namen von Gott. Jahwe, wenn er sich am Volk vorstellt, wo heisst, ich bin der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Oder wenn man es mit diesen Verbformen schaut, die da alle reinspielen, dann kann es ganz so gut bedeuten, ich bin der, ich bin da. Ich bin da. Das ist so der Kern vom Namen von Gott schon im Alten Testament. Ich bin da. Und das fasziniert mich. Das ist irgendwie das Wesen von Gott, dass er will näher bei den Menschen sein. Dass er will gegenwärtig sein. Dass er den Kontakt sucht. Das ist etwas Gewaltiges. Und das, obwohl wir Menschen, ich meine, auch viel böse Sachen machen, viel schlechte Sachen. Wenn man die Gesellschaft anschaut, ich sage jetzt mal, die grosse Mehrheit echt gar nichts von Gott will wissen. Und dann zu hören, hey Gott, es ist sein Wesen, ich bin da. Jesus sagt, ich werde bei euch sein, bis ans Ende der Welt. Und da wollen wir heute darüber nachdenken, was das Gewaltiges bedeutet. Und darum wollen wir gerade zusammen beten, weil Jesus ist ja jetzt da. Und mein Wunsch ist, dass es nicht das Wissen im Kopf ist, wo wir eh immer nur ein bisschen begreifen, sondern dass es richtig auch ins Herz hineingeht. Danke, Jesus, für die unfassbare Verheißung, die du gegeben hast, dass du wirst da sein. Danke, dass es deinem Wesen Gott entspricht, dass du die Nähe zu uns Menschen suchst, auch wenn wir uns immer wieder umkehren und dir den Rücken zuwenden. Und danke, Jesus, dass du auch jetzt da bist, an diesem Sonntagmorgen. Und wir bitten dich, dass wir ein bisschen mehr davon dürfen verstehen mit unserem Verstand. Und wir wollen unser Herzen auftun, dass wir mit unserem Herz dürfen verstehen. Begegne du uns. Amen. Wenn wir das anschauen miteinander, dann gibt es so wie drei Ebenen, wo wir sagen können, ja, Jesus ist irgendwie da, gegenwärtig. Das erste ist, es heisst von Jesus, dass er ganz Gott gewesen ist. Im Kolosser 2,9, dort heisst es, denn in ihm, also Jesus, von Jesus ist dort redet, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist auf die einen Seite ganz Mensch. Das ist wieder so ein Geheimnis, das man auch nur mit dem Herzen verstehen könnte. Jesus ist ganz Mensch, er ist ganz auf dieser Welt, ist verstanden, hat eine neue Verstehungsliebe bekommen und ist mit dem beim Vater im Himmel. Aber Jesus ist auch ganz Gott. Gleichzeitig. Und Gott ist allgegenwärtig. Das gehört auch zu den Wesenszügen von Gott. Im Alten Testament heisst es über Gott, oder kann sich jemand, Jeremia 23, 24, oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen? Und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr. Also für mich persönlich ist das irgendwie auch so, wie ist das möglich? Aber ja, Jesus ist auf eine gewisse Art und Weise überall allgegenwärtig. Das Zweite, was Jesus auch eindrücklich verheisst, dass er auf eine ganz spezielle Art und Weise in der Gemeinde gegenwärtig ist. Ein Vers, wo man da oft miteinander darüber nachdenkt, in Matthäus 18,20, der zeigt Jesus zu seinen Jüngern, denen, wo zwei oder drei, also es braucht nur ganz wenig, versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wenn man jetzt, ich glaube, ein Kalb von dem Vers ist wirklich, dass wenn man nur zu zweit sogar irgendwo auf der Straße oder die Heidenfamilie so zusammenkommt im Namen von Jesus, dort ist er gegenwärtig. Es ist aber ganz spannend, wenn man den Vers anschaut, dann heisst es, wenn man versammelt ist. Das Wort versammelt, das ist jetzt vielleicht mehr für die spannend, die an der Theologie ein bisschen interessiert sind, am tieferen Bibelwissen. Das ist im Altgriechischen, kommt vom Verb Synago. Und Synago, vielleicht habt ihr schon gemerkt, das tönt ähnlich wie Synagoge. Synago, Synagoge. Versammelt sein. Also Jesus braucht da das Verb, wo eigentlich die Leute erinnern, die Jünger erinnern an die Synagoge, quasi die damalige jüdische Gemeinde, die es gegeben hat. Die Versammlung der damaligen jüdischen Gemeinde. Das heisst, wenn wir den Vers lesen in Matthäus 28, dann dürfen wir die Gemeinde, die Versammlung der Gemeinde, wo Jesus schon voraussieht, natürlich im Kopf haben. Dass Jesus auf eine spezielle Art und Weise, in einer speziellen Qualität, wo die Allgegenwart irgendwie noch differenziert, da im Gottesdienst, in der Gemeinde, in seiner Versammlung, dass er gegenwärtig ist. Das ist etwas unglaublich Spannendes. Und das ist auch der Grund, wieso dass ich so... Ich liebe Gottesdienst. Ich liebe den Gottesdienst und das Zusammensein von der Gemeinde. Und wir haben zwar wirklich jetzt unterdessen sehr coole Bühne mit Licht und Zeug und Sachen, aber das ist nicht der Grund. Oder auch nicht für mich ist auch nicht der Grund, dass ich Fan bin vom Gottesdienst, die lässige Musik, die wir haben. Wobei ich finde es mega cool, dass wir mit schöner Musik zusammen Gott loben können. Oder der gute Kaffee, ich meine, wir haben etwa 6 Kaffeesorten. Sondern der Grund, wieso dass ich Gottesdienst liebe, ist, weil Jesus da ist. Auf eine spezielle Art und Weise. Heute, an diesem Sonntagmorgen, in seiner Gemeinde, weil wir versammelt sind in seinem Namen. Das ist doch etwas Gewaltiges. Das hat man an keinem anderen Ort, wo es irgendeine Show, ein Action, ein Kino, ein Film oder weiss auch nicht was für Zeug und Sachen gibt. Jesus ist auf eine besondere Art und Weise da, jetzt in diesem Saal, gegenwärtig, mitten unter uns. In der Offenbarung 1, Vers 13. Dort heisst es über Jesus und inmitten der Leuchter, was da als Bild ist für Gemeinde, inmitten von diesen Gemeinden, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Also Johannes, der die Offenbarung für die Zukunft hat, er gesehen hat, die leuchten wie eine Gemeinde und mitten ihnen steht der Menschensohn, Jesus, irgendwie in der Mitte von ihnen. Und das ist schon ein gewaltiges Geheimnis. Das ist, glaube ich, auch so etwas, wo man nur mit unserem Herz können wirklich verstehen oder tiefer aufnehmen, mit dem Verstand ein bisschen fassen. Und es gibt ja den berühmten Vers im Hebräer 10, Vers 25. Dort wird an die Gemeinde geschrieben, sie sollen füreinander da sein und füreinander schauen und sie sollen einander aufbauen und so weiter. Und darum steht dann, sie sollen das machen, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Und jetzt können wir im ersten Moment denken, hey, wieso sagt uns Gott das in der Bibel? Man soll die Versammlung nicht verlassen. Ja, macht Gott da Werbung für den Gottesdienst? Weil Gott etwa eine gute Gottesdienststatistik? Oder dass alle ein gutes Programm haben am Sonntagmorgen oder irgend so etwas? Ich glaube, der Kern von dem ist, dass Gott sich wünscht, dass wir ein Teil vom Gottesdienst, von seiner Versammlung sind, dass er uns begegnen kann, dass wir in seiner Nähe sind, dass wir ihm begegnen können und unser Herz auftun für das, was er will wirken. Und das Spezielle ist, es wird auch da wieder das gleiche Wortstamm gebraucht wie damals, oder wie im Matthäus 18,20 wieder, oder als Versammlung jetzt als Nomen, Episynagoge, wie das gleiche Wort von Versammlung. Also Gott sagt, hey, geht in die Versammlung, bleibt dort, weil dort bin ich auf eine spezielle Art und Weise präsent gegenwärtig. Und ich möchte euch gerne begegnen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, passt auf, tönt euch nicht einfach ausklinken. Ich weiss jetzt nicht, es gibt immer viele gute Gründe, um mal quasi ausklinken sich oder mal an anderen Orten sein oder man ist krank und kann nicht dabei sein. Und das ist ja cool, haben wir auch den Livestream. Aber manchmal brauchen wir ja auch Ausreden, um uns ausklinken und das ist so schade. Eben nicht wegen der Gottesdienststatistik, sondern weil Jesus da ist und er uns will begegnen. Und vielleicht gerade für die, die jetzt zu Hause sitzen und das schauen, es gibt viele gute Gründe, um nicht dabei zu sein, auch vielleicht aus Vorsicht wegen der ganzen Corona-Geschichte und so weiter. Aber man kann so Sachen auch als Ausrede brauchen. Und wenn du daheim sitzt und so Sachen als Ausrede brauchst, will ich dich ermutigen, geh wieder zurück in die Versammlung von dieser Gemeinde, dort, wo du bist, wo du wohnst, von deiner Gemeinde. Und wenn du in keine Gemeinde gehst, dann nutze die Gelegenheit und geh dort hin, in deinem Ort, in die Kirche, die es gibt, um wieder in dieser Verbundenheit, in der Gemeinschaft zu sein. Nicht prinzipiell in erster Linie wegen anderen Menschen, sondern weil Jesus dort gegenwärtig ist. Und dir und uns will begegnen. Und das wünsche ich mir so sehr. Ich meine, vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, das weiss ich alles. Das habe ich schon lange gehört. Das habe ich schon lange gewusst, Jesus ist da. Aber es ist doch so wichtig, dass wir es uns immer wieder neu bewusst machen, was das bedeutet. Was das für ein gewaltiges Privileg ist. Jesus ist jetzt da und Jesus macht einfach unsere Herzen auf, dass wir das immer mehr erkennen dürfen. Das Dritte, die dritte Art und Weise, wo Jesus sagt, dass er gegenwärtig wird sein, jetzt auch in dieser Zeit, ist im Christ höchstpersönlich. Menschen, die Jesus nachfolgen, sagt er, er wird in ihnen sein. Das ist irgendwie auch so etwas, das können wir mit unserem Verstand nicht wirklich fassen. Das ist fast das grösste Geheimnis sogar. Im Johannes tut Jesus für seine Jünger beten. Und dann betet er dort im Kapitel 17, Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Also Jesus sagt, ich habe deinen Namen, Vater, den Jüngern weitergegeben. Und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei. Und dann denkt man jetzt, ja, die Liebe von Gott soll auch in uns sein. Und dann betet Jesus wieder, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus sagt, er wird selber in den Jüngern irgendwie gegenwärtig sein. In den Jüngern leben. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, die das aufgreifen, das Thema, wie Jesus selber Wohnung nimmt. In einem Jünger von Jesus, in jemandem, der Jesus nachfolgt, mit anderen Worten, in einem Christ. Sehr eindrücklich finde ich zum Beispiel in der Offenbarung 3, Vers 20. Können wir vielleicht mal den Vers lesen mit einem speziellen Blick auf das Thema. Da heißt es, da sagt Jesus quasi in der Offenbarung an Johannes, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Also auch da wieder, Jesus sucht den Kontakt zu den Menschen. Jesus steht an der Lebenstür und klopft an. Das ist noch interessant. Jesus sagt, man muss die Tür schon selber aufmachen. Aber dann kommt er rein ins Leben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir offene Herzensohren haben. Vielleicht hörst du in dem Moment auch das Klopfen von Jesus an deine Lebenstür. Ob wir die Tür aufmachen, das bleibt unsere Entscheidung. Ob wir sagen Ja dazu oder Nein. Der Begriff, den man braucht im Christentum, in der Theologie, ist Bekehrung, wenn man seine Lebenstür zum ersten Mal für Jesus auftut. Das ist auf die einen Seite ein altmodisches Wort, Bekehrung. Die einen hören es nicht so gern. Vielleicht sitzt du jetzt auch da und denkst, ja, jetzt redet ihr von Bekehrung. Jetzt, mich muss man aber ja nicht bekehren. Dann kannst du ganz beruhigt sein, weil ein Kern des Bekehren ist, es kann nicht jemand anders einen bekehren. Das geht gar nicht. Sondern es ist immer etwas, was man selber macht. Man kann nur höchstens sich selber bekehren. Also ich möchte gerne dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was das genau bedeutet. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, das ist etwas, was bei jedem selber stattfindet. Es kann nicht jemand anders für einen irgendwie, oh, jetzt gehen wir noch ein paar Leute bekehren oder so etwas. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Es ist etwas, was im eigenen Herz muss stattfinden. Man muss selber die Türen auftun. Und darum, wenn das für dich jetzt ein Thema ist, Bekehrung, wo du denkst, ja, wow, was kommt echt jetzt? Dann kannst du ganz entspannt sein. Du kannst dir das einfach mal anhören. Und du kannst bewusst sein, das ist etwas, was nie jemand anders für dich machen kann, wo man nicht mal jemanden zwingen dazu oder so. Das geht nicht, sondern es muss eine freie Entscheidung im eigenen Herzen sein, im eigenen Verstand. Wenn wir jetzt da in dieser Zwischenzeit quasi sind, Jesus ist nicht sichtbar unter uns, aber trotzdem irgendwie gegenwärtig, sogar so gegenwärtig, dass er den Jüngern gesagt hat, ihr werdet mich auf spezielle Art und Weise sehen, dann ist das so ein ganz entscheidender Punkt, dass man sagt, hey, Jesus kann bei dir in deinem Leben gegenwärtig sein. Ich glaube, auch so einer von diesen Punkten, wo ich weiss, dass alle, die Christen sind, das wissen, aber wo wir doch immer einander wieder zusagen müssen, hey, Jesus ist einfach bei dir, in deinem Leben. Und nicht nur am Sonntagmorgen, aber dann am Montag und am Dienstag und am Morgen, am Nachmittag und am Abend und die ganze Nacht und auch im dunklen Wald für Kinder dann im Sommerlager. Jesus ist da bei dir. So ein gewaltiges Geheimnis. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder neu zusagen, um auch noch ein bisschen von dem können erfassen, was das bedeutet. Die Bibel die nimmt das immer wieder auf und es ist so etwas, was ganz selbstverständlich ist. Der Paulus sagt zum Beispiel im Galater 2,20, er schreibt da ganz verschiedene Sachen und plötzlich sagt er einfach so ein Christus lebt in mir. Für ihn ist das so etwas ganz Selbstverständliches. Christus lebt in ihm selber. Das wünsche ich auch, dass wir das können sagen. Jesus lebt in mir. Jesus lebt in dir. So etwas Gutes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie kommt denn das? Wie findet so eine Bekehrung statt? Wie kann man so ein Christ werden, dass Jesus reinkommt und Wohnung nimmt und gegenwärtig ist im eigenen Leben? Weil das ist so etwas Zentrales. Ich habe das hier auch versucht, so als kleinen Überblick darzustellen, mit dem extra, mit dem ein bisschen altmodischen Brief Bekehrung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch wissen, was da drin steckt, dass man das nicht falsch versteht. Und dass uns das nicht wie abschreckt, sondern dass man das als Einladung dürfen verstehen, selber zu überlegen, ja, mache ich meine Herzenstüre auf oder nicht? Jesus selber hat immer wieder erklärt und kommuniziert, was das bedeutet. Und es gibt so wirklich vier Sachen, die da drin hineingehören. Das erste ist Buße. Das ist wieder so ein altmodisches Wort, das man nicht so gerne hört. Jesus hat da im Markus 1, Vers 15 gerade seine Predigt von Anfang an so angefangen, indem er gesagt hat, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße, was ist denn das? Ich habe das so mit einem Pfeil symbolisiert. Das Wort bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man einen Lebensweg, wo man unterwegs ist, wo weggeht von Gott, umkehrt. Ein anderes Wort, das auch gebraucht wird an dieser Stelle, ist oft Umdenken, dass wie ein Umdenken stattfindet. Ich glaube, das ist im ersten Moment etwas, das ganz einfach tönt, dass man sagt, okay, es stimmt. Ich habe bis jetzt von Gott nicht viel wissen. Ich bin von Gott davongelaufen. Ich habe schlecht in meinem Leben. Ich muss umkehren. Ich will auf Gott hinzulaufen. Ich will in seine Richtung gehen. Ich will den Weg gehen, den Jesus für mich hat. Ich will nicht einfach nur das tun in meinem Leben, was ich gerade für wichtig halte, sondern ich will mich an Jesus orientieren, was er für wichtig hält. Ich denke immer, bis jetzt habe ich selber gewusst, was für mich am besten ist. Aber ich will denken, was Jesus sagt, was für mich am besten ist. Auf der anderen Seite denke ich, das ist auch ganz ein schwieriger Punkt, wo es manchmal doch schwerfällt, zu eingestehen, hey, ich brauche ja Jesus wirklich. Zu eingestehen, dass auch meine eigenen guten Taten nicht langen. Eingestehen, dass ich selber ein Sünder bin. Der Roland Hartmeier hat das so gut auf den Punkt gebracht, wo er über das Kreuz geredet hat. Wenn du den Punkt noch mehr willst verstehen, was das mit dieser Buße auf sich hat, dann geh unbedingt noch mal reinhören, was da steht, was der Roland Hartmeier gesagt hat und was alles in der Bibel steht, auch über das Kreuz. Das Zweite, wo wir gerade in dem Vers gelesen haben, das hat ja geheißen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Zweite, was dazukommt, ist dann der Glaube. Dass ich sage, ja, ich bin an dem Punkt und ich brauche Jesus und jetzt tun ich im Glauben ergreifen, was Jesus für mich da hat. Ich tun im Glauben ergreifen, dass er mir will vergeben. Ich tun im Glauben ergreifen, dass er mich innenimmt in seine Familie, dass er mich zu einem Kind von Gott macht, dass er mich ein Teil vom Reich Gottes sein lässt. Ich will ergreifen, dass er mir ein neues Leben will schenken. Jesus redet auch von einer neuen, von einer Wiedergeburt. Glauben an diesen Punkt. Der Petrus hat das auch super gut auf den Punkt gebracht. In der Apostelgeschichte lesen wir von einer Predigt, die der Petrus gehalten hat. Und dann fragen die Leute, die das gehört haben, sie sind an genau dem Punkt gestanden von der Buße und haben gesagt, ja, es stimmt, wir brauchen ja Jesus, was sollen wir denn jetzt machen? Und da sieht man jetzt alles, das gerade so schön zusammengefasst. Der Petrus hat dann gesagt, so tut nun Buße und bekehrt euch. Also quasi, kehr um von deinem Weg, der auf dich gerichtet war, auf den Weg zu Jesus hin und dann, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Dann kannst du im Glauben ergreifen, dass Jesus all deine Sünden austilgt, dass er dafür gezahlt hat. Dann das Nächste, etwas, was so wie mit dazugehört, ist Taufe. Auch in Markus 16, der tritt wieder Jesus und er sagt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden, wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Ein Vers, wo relativ Jesus direkt redet und wo aber auch schön zeigt, wie wir selber dürfen unsere Herzenstür auftun. Wer will im Glauben, dass er greife die Vergebung, der kann, der wird gerettet werden. Wer nicht will, der muss nicht, der kann einen anderen Weg gehen ohne Gott, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Und Jesus sagt auch quasi, wer gläubig geworden ist, der soll sich gerade auch noch taufen lassen. Etwas, das ganz oft zusammenkommt. Und dann das vierte ist das Geschenk vom Heiligen Geist. Ich glaube, das ist ganz nahe mit dieser Frage verknüpft, wie Jesus ins Leben hineinkommt. Durch den Heiligen Geist, durch das Geschenk vom Heiligen Geist kommt Jesus ins Leben hinein. Auch in der Apostelgeschichte, in dieser Predigt von Petrus, da haben sie das alles gehört. Ja, eben, was sollen wir jetzt machen? Und dann tut Petrus auch an einer anderen Stelle sagen und bringt all die vier Sachen wie zusammen. Tut Buße, oder der erste Punkt. Und jeder von euch lasse sich taufen, sind wir schon beim dritten Punkt quasi, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Das ist der zweite Punkt. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes, da der vierte Punkt, empfangen. Kann das Geschenk bekommen dazu. Ich will es da nicht in dem Sinn sagen, das ist so eine Reihenfolge, die muss perfekt in dieser Richtung ablaufen. Es gibt ganz verschiedene Geschichten, die Gott auch schreibt. Und ich habe theologisch gesehen, dass es unterschiedlich geben kann. Aber es ist so wie eine Gesamtheit, die zu der Bekehrung so dazugehört, was man alles entdeckt in der Bibel. Und es ist ganz spannend. Manchmal können die Sachen ja ein bisschen weiter auseinanderliegen oder näher zusammen sein. Und etwas, was mir selber manchmal hilft, um das Ganze zu fassen, man kann das manchmal so schwierig einordnen, aber es sind verschiedene Bilder, die Jesus selber gibt für so einen Bekehrungsmoment. Und vielleicht sitzt du da und erinnerst dich zurück oder schaust führen und findest dich irgendwo in dem innen auch. Und ein Bild, das Jesus braucht, von dem ganzen Neuen, was da passiert, von dem, was möglich ist, um ein Kind von Gott zu werden, das sieht man im Lukas 22. Da ist Jesus mit den Jüngern kurz bevor er stirbt. Er setzt das Abendmahl ein und er sagt da, Lukas 22, Vers 20, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also Jesus redet davon, dass das, was er da hat, das Blut, das er vergossen hat, die Vergebung, wo möglich ist, dass das so wie ein neuer Bund ist, ein Bund, wo man schließt. Und das Bild vom Bund, das ist heute nicht mehr so verbreitet. Heute macht man meistens irgendwie Verträge oder so. Ein Bund könnte ja auch eine Art Vertrag sein. Aber ein Bund, wo man heute immer noch gut kennt und davon redet, das ist ja der Ehebund. Das ist so ein Bund, wo man schließt miteinander, zwei Menschen zusammen, wo man sich gewisse Sachen versprechen und wie eine neue Verbindung oder Bund binden, Verbindung eingeht. Und ich finde, das ist ein gutes Bild, um ein bisschen zu verstehen, was da passiert, weil es zeigt, dass irgendwie all diese Sachen zusammengehören, dass man nicht das eine herauslösen kann vor dem anderen und dass es so wie eine Einheit bildet. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich habe Jesus schon lange kennengelernt. Jetzt im Vergleich, wenn man heiratet, ist das ja etwa ähnlich. Ich mag mich gut erinnern, als ich meine Frau Janine kennengelernt habe. Und dann bald habe ich mich auch angefangen zu verlieben in sie. Und das war also eine spezielle Zeit. Dann lernt man sich immer besser kennen und entdeckt Sachen aneinander. Und vielleicht geht es im Glauben auch gleich. Du lernst Jesus kennen, lernst ihn immer besser kennen, lernst mehr von ihm und bist fasziniert von ihm. So eine Kennenlernphase, die gibt es und die ist ganz wichtig. Und der Glaube fängt irgendwo an wachsen im Herzen von einem inne. Jesus redet ja oft davon, dass der Glaube etwas ist, was so wie wachsen tut. Und irgendwann entscheidet man sich dann, dass man einen Bund eben eingehen will, dass man heiraten will. Und der erste wichtige Schritt, jetzt sage ich mal auf das Heiraten bezogen, ist, dass man dann zu der zivilen Trauung geht. Ich habe da ein kleines Bild mitgenommen. Ich habe da so noch schön. Ich schaue mal, wie fröhlich dass ich da schaue. Das ist also so ein schöner Moment. Wo man im Verstandesamt hockt vor ein paar Zeugen und da sagt man sich ja. Und muss auch unterschreiben, das ist auch eine formale Sache, aber es ist auch ein sehr schöner Moment. Vielleicht erinnerst du dich auch zurück, wenn du verheiratet bist. Und das ist für mich so das Bild oder der Teil von dem Bund, wo man schließt, wo mit Buß und Glauben zu tun hat, so eine innere Zuwendung, wo ich auch zu Jesus komme und sage, ja Jesus, ich will mit dir den Bund schließen, wo ich es festmache. Wo ich selber, ich mag mich gut erinnern, ich habe selber den Bund mit Jesus geschlossen, als ich ein Kind war. weiss nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich weiss noch, es war Abend und ich bin allein im Bett und habe dort gesagt, Jesus, ich will, dass du in mein Herz hineinkommst. So auf eine ganz kindliche Art und Weise. Und das war so für mich wie, also zivile Trauung mit Jesus würde ich es nicht sagen, aber der Bund ist dort geschlossen worden. Und Jesus ist in mein Leben hineingekommen. Und seitdem bin ich ein Kind von Gott und auf dem Papier ist klar gewesen. Also auch wenn man heiratet, ab dem Moment wird es dann teuer, oder? Das gilt. Ab dem Moment gilt es. Da kann man nachher nichts mehr umwerfen. Es steht auf dem Blatt mit Unterschrift, der Name ist gewechselt. Mit anderen Worten, bei Gott, man ist ein Kind von Gott. Vielleicht bist du auch unterwegs und sagst, ja, ich habe Jesus kennengelernt. Der Glaube hat angefangen zu wachsen. Und denkst, eigentlich wäre es jetzt dran, um den Bund zu schliessen mit Jesus. Jesus hat mit seinem Blut unterschrieben, wir haben gelesen. Er ist bereit und er wartet, bis wir selber unsere eigene Unterschrift noch dazu setzen. Es ist auch schön, wenn das mit Zeugen passieren kann. Ich selber, als ich da als Kind im Bett gelegen bin, habe leider keine Zeugen dabei gehabt. Aber es ist echt mega schön, wenn jemand das wie bezeugen kann und sagt, ja, hey, ich bin dabei gewesen. Ich habe gesehen, wie der Bund mit Jesus geschlossen ist. Ich kann das bezeugen. Gut, ich habe auch einen Zeugen gehabt. Jesus selber ist echt der beste Zeuge, weil er vergisst nie und er weiß, wie es wirklich war. Das Hochzeitsfest kommt natürlich dann später auch. Und das Schöne an dem ist ja, man kommt oft öffentlich vor die ganze Gemeinde, sag jetzt mal vor die ganze Gesellschaft und tut wie bekennen, hey, wir haben geheiratet miteinander und bitte jetzt um den Segen von Gott. Und ich frage mich manchmal, ich habe gerade letztens wieder mit jemandem diskutiert, ja, was gilt jetzt mehr? Die zivile Trauung oder das Hochzeug in der Kirche? Was ist eigentlich? Also ist klar, es gehört beides zusammen. Man kann nicht das eine wie vom anderen ablösen. Das eine ohne das andere macht wie irgendwie auch keinen Sinn. Und für mich ist das jetzt im Bild auf der Bekehrung gesehen, wie der Teil vom Bund, wo es öffentlich wird, wo man sagt, hey, ich lasse mich taufen, dass die ganze Gemeinde das sieht. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, wo man sieht, wie viele Leute, wie die ganze Gemeinde da ist. Beim Hochzeug ist das dann so. Und beim Taufen ist es ja ganz ähnlich, wenn man den Bund wie öffentlich macht. Alle sollen es hören, alle sollen es sehen, dass ich den Bund mit Jesus eingegangen bin und jetzt mit Jesus unterwegs bin. Und das ist auch so ein Moment, ein Freudenfest, eigentlich eine Party, die da abgeht. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo du dir einstehst und sagst, hey, ich habe den Bund mit Jesus geschlossen. Aber getauft habe ich mich noch nicht. Dann wäre es jetzt dran, um das auch zu machen. Ich habe da zwei Bildchen von der letzten Taufe. Schau mal, wie die strahlen, gerade frisch aus dem Wasser. Das ist definitiv nicht der Moment, wo man sich überlegt, wie man auf dem Fötterli aussehen muss. Das ist etwas, was einfach aus dem Herz rauskommt in dem Moment. Und das ist so ein schöner Moment. Ein anderes Bild, das ist einfach das Strahlen auf dem Gesicht. Das kann man fast nicht... Das könnte man nicht extra machen, das ist unmöglich. Und das finde ich so etwas Gewaltiges. Taufe, wenn ich sage, ja, ich will den Bund bestätigen vor allen und eigentlich ein riesen Fest feiern, eine riesen Party. Es sind Sachen, die alle irgendwie zusammengehören. Und man wird noch beschenkt mit dem Heiligen Geist. Beim Hochzeug ist es eigentlich ja so, dass ich mich als Mann meiner Frau schenke. Und sie schenkt sich mir. Und bei dem Bund mit Jesus ist es genau das Gleiche. Ich schenke mich Jesus, ich sage Jesus, ich gebe dir mein Leben. Mach du damit, was gut ist für dich. Ich will dir dienen. Und das Überraschende, Jesus schenkt sich auch dir und ist bei dir gegenwärtig und gibt alles für dich. Das Hochzeug, so ein Bild, ein Bund, den wir kennen, wo etwas Schönes ist, aber der Bund mit Jesus, das ist etwas, das bei weitem übertrifft. Und ich wirklich, wirklich jedem wünsche, dass man so einen Bund schliessen darf mit dem Schöpfer vom Universum, mit dem, der alles für uns gegeben hat, mit dem, der mit seinem Blut eigentlich Papier schon unterschrieben hat und darauf wartet und anklopft, dass wir kommen und Ja dazu sagen. Manchmal liegen die Sachen auch weit auseinander. Ich habe von mir selber erzählt. Ich habe mich nachher nicht als kleines Kind taufen lassen. Erst mit 16 habe ich mich taufen lassen, bei mir in der Gemeinde. Und trotzdem, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, das gehört trotzdem alles zusammen. Die Grundlage von dem ist, dass ich mich für Jesus entschieden habe, dass ich mich nachher taufen lassen wollte. Ich weiss jetzt nicht, wo du steckst in dem Ganzen rein. Vielleicht bist du Jesus am Kennenlernen und sagst, hey, ich will den Bund schliessen. Vielleicht hast du unterschrieben mit deinem eigenen Namen und sagst, jetzt will ich mich taufen lassen. Das gehört auch dazu. Vielleicht schaust du zurück und kannst einfach nur staunen, was Jesus für dich gemacht hat. Dass er in dein Leben reingekommen ist. Und seit dem Moment in dir lebt, sogar in den Stunden, wo es dir schlecht geht, in den Moment, wo alles rund läuft, in den Moment, wo du selber am Zweifeln bist, Jesus ist da. Und er bleibt da und geht nicht weg. So ein gewaltiges Geschenk. Ich möchte gerne beten. Ich möchte als erstes gerade beten, jetzt auch mit allen zusammen, die sagen, ich habe den Bund mit Jesus geschlossen. Und manchmal gerade das so wirklich auch im Hintergrund. Und manchmal ist es daran, Eheberli machen das manchmal auch, den Bund, so wie ein Erneuerungsbund. Und vielleicht ist es auch heute daran, dass du sagst, ja, ich will ganz bewusst mit dem Bund auch leben. Dann will ich dich einladen zum Mitbeten und den Bund wie auf Art und Weise erneuern. Jesus, danke, dass du mit unserem Bund schliessen willst. Dass du mit dem eigenen Blut dafür gezahlt hast und unterschrieben hast. Danke, Jesus, dass du dich uns ganz viel schenken und in unserem Leben willst gegenwärtig sein. Jesus, danke, dass wir das mal mit dem Herz so richtig haben dürfen verstehen und jetzt vielleicht sogar noch mehr verstehen. Jesus, danke, dass du dich uns ganz schenkst. Und wir wollen uns dir auch schenken. Wir wollen unser Leben für dich leben und mit dir zusammen unterwegs sein. Amen. Ich möchte aber auch noch ein Gebet machen, wenn du jetzt da bist und denkst, ich stehe vor dem Bund, ich habe den noch nicht geschlossen, oder ich bin am Überlegen, ich bin erst am Kennenlernen. Manchmal braucht es auch eine längere Kennenlernphase, das ist gut. Man muss sich ja da nicht auf etwas reinstürzen, was man gar nicht weiss oder will. Ich habe gesagt, Bekehrung ist immer etwas Freiwilliges. Aber ich möchte ja für die Leute ganz speziell beten, die sagen, ich bin da erst in einer Kennenlernphase, ich bin diesen Schritten unterwegs, dass Jesus dir begegnen kann und den nächsten Schritt kannst vorwärts gehen. Danke, Jesus, dass du an Herzenstüren anklopfst. Schenk uns ein offenes Herz, um das zu hören. Und schenk uns den Mut, um unsere Herzenstür aufzutun. Und den Bund mit dir eingehen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt da bist oder wenn du daheim bist, im Livestream oder das später schaust und du spürst, wie Jesus an deine Herzenstür anklopft und du willst die Tür aufzutun. Dann geh den Bund mit Jesus ein. Ich will dich einladen, das mit einem Zeugen zu tun. Nimm irgendjemanden dazu, wo du weißt, ist ein Christ, ist ein Jünger von Jesus und mit ihm unterwegs. Nimm ihn dazu, du zusammen mit ihm beten und du deine Unterschrift quasi neben die von Jesus ansetzen. Und wenn dir Jesus etwas anderes aufs Herz legt, dann will ich dich auch ermutigen, diese Schritte vorwärts zu gehen, weil wir uns ihm schenken. Amen.